Genau, ich muss ja da reinreden, damit die dort hinten auch etwas hören. Ich begrüsse euch alle recht herzlich zum Bibelentdecker-Gottesdienst, ein Familiengottesdienst, der speziell ist. Speziell war schon, dass wir Kaffee und Gipfeli hatten. Ja, ich will Gott noch beten zum Anfang. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken. Danke für dein Erlösungswerk und danke, dass wir dein Wort haben, wo wir darin forschen und schauen, was du von uns willst. Ja, Herr, führ und leite du uns, zeig du uns, was dran ist am heutigen Tag, aber auch in unserer Zukunft. Amen. Ja, jetzt möchten wir es nochmal probieren mit dem Lied. Ja, jetzt he, müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken. Ja, ich mache doch schnell gerade die Anzeige hier. Kino am See hat uns angefragt, ob wir wieder einmal helfen können. Wir haben vor ein paar Jahren scheinbar ein ganz super Team dort hergeschickt. Die sind so begeistert gsi von uns, dass sie jetzt gefragt haben, ob wir da wieder kommen können. Und es hat da diverse Jobs, die man da machen kann. Aufbauen, abbauen, Gäste betreuen, Drinks mixen, Getränke servieren, grillieren, frittieren, abwaschen, Eintritt kontrollieren. Also, wäre natürlich super, wenn wir wieder so ein Hammer-Team zusammenstellen könnten, wo nachher die Leute vom Kino am See sagen, die von der FEG haben super gut gemacht. Die, die doch im August da sind und die Zeit hätten, einmal dort helfen, die sollen sich doch bei mir melden und dann können wir schauen, ob wir da alle an einem Termin gehen können oder wie wir das machen wollen. Kommen wir zum zweiten Teil der Anzeige. Und wenn nachher noch jemand etwas weitergeben will, soll er doch auch gerade vorne kommen. Simon, kannst du schnell vorne kommen? Ich darf am Simon ganz offiziell gratulieren zum Abschluss von seinem Studium. Was?
Jawohl, genau.
Was für einen Titel hast du jetzt?
Bachelor in Theologie. Das ist eigentlich, ja, genau. Genau, das ist das, was ich jetzt gemacht habe.
Und was kannst du jetzt machen mit dem?
Mit dem kann ich jetzt irgendwo in einer Gemeinde mitarbeiten, als könntlich als Pastor oder irgendwo in die Mission gehen. Genau.
Und wie geht es weiter?
Ganz konkret ist jetzt noch nicht, aber am Freitag bin ich in Romanshorn gsi, bin einem Arbeitszweig von den Frontiers, die nennt sich Love for Muslims und die sind dort an einer Gemeindegründung unter Muslims und hauptsächlich albanischstämmige Muslims, genau. Und ich 50% könnte mitschaffen, so praktikumsmäßig. Und jetzt wird sich dann hoffentlich nächste Woche noch das konkretisieren, als Ergänzung im IT-Bereich noch.
Genau. Die zweiten 50%. Ja. Super. Gut, dann möchte ich doch gerne noch für dich beten, dass da klar wird, wo es durchgeht und ja, einfach auch um Gottes Hilfe. Ja, Jesus, wir wollen dir danken. Danke, was du mit dem Simon gemacht hast, wie du ihn geführt hast, jetzt gerade auch durch die Bibelschule durch. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du ihn weiterführst. Dass du Türen auftust, dort, wo dein Weg ist, und dass du Türen zutust, dort, wo er nicht her soll. du siehst, was jetzt offen ist und wir wollen dich bitten, dass da Klarheit kommt und dass er darf wissen, wo du ihn willst haben und dass du ihn auch weiterhin segnest auf seinem Weg und stärkst und lässt zum Segen sein, auch für andere. Amen. Danke vielmals. Hast du wieder Platz nehmen. Ja, wenn jemand etwas zu weitergeben hat, dann darf ich am Daniel das Mikrofon übergeben.
Ja, wir wollen heute ja gemeinsam Gottesdienst feiern. Es ist nicht so, dass ich eine Predigt halte und ihr nur zuhört, sondern wir machen vieles gemeinsam. Etwas, was wir eigentlich immer gemeinsam machen, ist Gott anzubeten. Und das heißt, wir singen Lieder, aber Anbetung ist nicht einfach nur Lieder singen, sondern Anbetung heißt, dass wir Lieder für Gott singen, dass wir versuchen, das, was wir singen, ihm zu sagen und dass wir unseren Blick auf Gott richten. Und das erste Lied, was wir singen, das heißt Immer und Überall. Wir haben ja gerade eben schon ein wunderschönes Lied gesungen, deswegen war es mir auch wichtig, dass wir das irgendwie zusammen singen, so über die Schönheit von Jesus, oder? Und das Lied, was wir jetzt singen, das heißt Immer und Überall. Blend doch mal den Text ein. Immer und überall bist du gegenwärtig. Immer und überall bist du bei mir. Umgibst du mich, ob ich deine Nähe spüre oder nicht, ob ich mich verlassen fühle oder nicht, mich kann nichts daran hindern, die anzubeten, Herr. Und dann heißt es im Refrain, jeden Moment, solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit allem, was ich habe. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und solche Lieder können uns aber helfen, uns daran zu erinnern. Und wenn wir das miteinander singen, dann kann das auch eine Ermutigung sein für uns, dass wir das wirklich tun. Und ich lade euch ein, jetzt einfach einen Moment still zu werden. Die Lieder machen ein Fenster auf zum Himmel, wo wir für ihn singen können. Und ihr Kinder, ihr dürft gerne aufstehen, ihr dürft gerne klatschen. Ich glaube, das ist auch ein Lied, was ihr im Kids-Treff singt. Und dürft gerne aus ganzem Herzen Gott loben und dann beten. Und dass es auch wahr ist, dass du da bist, auch wenn wir es nicht spüren. Und manchmal ist es gar nicht so einfach. Aber danke, dass du nicht abhängig bist von unseren Launen, von unseren Gefühlen, von unserer Stimmung, nicht vom Wetter, nicht von der Tageszeit. Amen. Das zweite Lied, was wir miteinander singen, das ist ein faszinierendes Lied. Das ist nämlich älter als jeder von euch. Das hat der Joachim Neander geschrieben. Nach dem Joachim Neander, der war in der Nähe von Heidelberg Pfarrer, ist ein Tal benannt, das Neandertal. Und der Joachim Neander, der hat als Pfarrer dieses Lied geschrieben, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren, kommet zuhauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasst den Lobgesang hören. Das ist ein altes Lied. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, seit Hunderten von Jahren singen Christen dieses Lied, um Gott zu loben. Und wir nehmen jetzt sozusagen dieses Lob auf, was irgendjemand vor ein paar hundert Jahren in seinem Zimmer geschrieben hat und singen zu dem gleichen Gott, zu dem gleichen König, von seiner Größe, von seiner Stärke, von seiner Schönheit. An der einen Stelle heißt es, das müssen wir noch ändern, dass er alles so künstlich und fein bereitet hat. Das künstlich meinst kunstvoll. Nicht künstlich in unserem Sinn. Damals gab es noch kein Plastik. Ich lade euch ein. Singt dieses Lied mit. Da vorne steht der Text. Wenn ihr es noch nicht kennt, am Ende kennt ihr es. Nächste Lied, was wir singen, ist ein Dankeslied. Herr, ich danke dir, denn du bist so gut zu mir, deine Gnade. Hä? Nein. Ups. Ah, cool. Sorry. Wir singen einfach das Lied, was sie spielen. Genau, wir haben heute einen Gottesdienst für Bibelentdecker. Und das ist für mich eines der genialen Sachen am Glauben und auch in meinem Leben, ist, dass jeder von uns selber die Bibel lesen kann. Habt ihr eine Bibel dabei? Wer hat eine Bibel dabei? Sehr cool. Jawohl. Manche haben heben das Handy hoch. Kein Problem. Das Gute an der Bibel ist ja, ich habe euch gleich den Text auch noch ausgedruckt, wer seine Bibel nicht verschmieren möchte. Aber das Gute an der Bibel ist, man kann da wirklich selber drin entdecken. Ich merke nur, dass viele Leute das ganz schwer fällt. Ja, wie lese ich denn jetzt die Bibel? Wo fange ich an? Und diese Gottesdienste, die sollen eigentlich für uns alle eine Hilfe sein. Dass wir das ein bisschen lernen, dass wir das üben, dass wir das gerade miteinander machen. Also es geht nicht um irgendwelche Theorie so stark, sondern es geht um die Praxis. Aber damit man die Bibel lesen kann, sind ein paar Sachen sind natürlich schon wichtig vorher. Das erste ist, was mir ganz wichtig ist, euch zu sagen, ist, es lohnt sich, die Bibel zu lesen, auch dann, wenn nicht jedes Mal eine faszinierende, super geniale, wunderbare, mega Überraschung drinsteckt. Das Ziel ist nicht beim Bibellesen, dass ich mich immer in eine freudige Stimmung versetze, sondern das Ziel beim Bibellesen ist, dass ich meine Beziehung zu Gott pflege, dass ich Zeit mit meinem Vater im Himmel verbringe. Das Ziel ist, dass ich ihn besser verstehe und das, was er mir für mein Leben sagt, dass ich das in mein Leben hineinnehme. Also es geht um mein Leben, es geht um meine Beziehung, es geht nicht um meine Stimmung in erster Linie und es muss nicht immer eine Megaparty sein. Das finde ich wichtig, dass wir das verstehen, auch der Gottesdienst. Aber ihr werdet merken, dass wenn ihr das regelmäßig macht, dass ihr dann was lernt für euer Leben und dass dann wirkliche Schätze kommen. Und ich entdecke immer wieder Neues, obwohl ich jetzt 43 Jahre alt bin, entdecke ich immer wieder Neues oder ich entdecke manches ganz neu für mich. Wie macht man das denn jetzt? Es gibt viele Bibellesemethoden. Ich möchte mit euch eine lernen, die ihr euch an den fünf Fingern merken könnt. Oder jeweils mit eurer Hand. Es hat immer eins mehr als die Hand, als Finger. Und zwar zwei Dinge. Die grundlegende Methode, die ich eigentlich immer verwende, immer, wenn ich die Bibel lese, da kann man dann weiter drauf aufbauen, das ist die kann man sich merken mit dem Satz Beledesubh. Beledesubh. Genau. Das habt ihr jetzt alle verstanden, oder? Okay, wir sagen es trotzdem mal miteinander. Beledesubh. Beledesubh. Können wir so machen? Nochmal. Beledesubh. Genau. Was heißt das? Das ist ganz einfach. Das heißt beten. Lesen, denken, suchen, beten, handeln. Deswegen Hand. Okay? Beledesubh. Und ihr könnt euch das, müsst euch das auswendig merken, ich habe euch einen Zettel gemacht. Das ist der erste Teil. Daraus besteht eigentlich wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich meine Bibel lese, dann mache ich eigentlich das. Ich tu zuerst beten, dass Gott mir erklärt und hilft auch zu verstehen, was da gemeint ist. Dann muss ich den Text lesen. Dann denke ich über den Text nach. D. Dann suche ich darin wichtige Bibelstellen, die ich mir mitnehmen kann. Dann bete ich wieder zum Abschluss, weil jetzt hat ja Gott mir irgendwas gezeigt, dafür sage ich dann Danke oder erkläre ihm. Und H heißt dann umsetzen. Das geschieht dann nicht, wenn ich vor meiner Bibel sitze, sondern irgendwas tun, dass es eine Relevanz hat auch für meinen Alltag. Oder? Beludesubh. Das ist unser Kauderwelsch, unsere Geheimsprache. Beludesubh. Und genau. Fürs Nachdenken gibt es noch eine zweite Hand. Also für das D, für das Denken gibt es noch eine zweite Hand. Und da habe ich euch die Symbole hier hingezeichnet. Das letzte Mal hatte ich die auf einem Handschuh. Die kann man sich auch mit der Hand merken. Die erste Frage ist, die man sich stellen kann, ist, was steht in meinem Bibeltext über Gott? Über Vater, Sohn und Heiligen Geist oder über Gott allgemein? Was steht in meinem Bibeltext über Gott? Der Zeigefinger, das ist so, hey, ein schlechtes Beispiel oder ein gutes Beispiel. Eine Person, die in dem Bibeltext drinsteckt, die ein gutes oder ein schlechtes Beispiel ist. Der Mittelfinger, das ist der größte Finger von allen und der gibt die Befehle. Oder da ist die Frage, steckt in dem Bibeltext irgendeine Aufforderung für mich drin, die für mein Leben wichtig ist? Dann kommt der Ringfinger, da sind die Ringe. Der Ringfinger, der steht für eine Zusage, für ein Versprechen, was Gott gibt und Gott macht. Vielleicht für jemanden im Text oder auch für mich. Und der kleine Finger, der steht für eine Warnung, Achtung, wie dieses Warnschild. Und der Goldbarren, das ist die Handfläche, das ist sozusagen ein besonders wichtiger Vers, den ich mitnehmen kann. Das passt dann zum Suchen, oder? Belu, Desu, Su, zum Suchen, wäre dann der Goldbarren. Also ihr habt Belu, Desu, BH und ihr habt die Hand mit diesen fünf Fingern und dem Goldbarren. Und damit kann man sich einen Bibeltext erarbeiten. Warum bringe ich euch das bei? Ihr wisst, wie das funktioniert bei manchen Forschern. Oder manche Forscher, Archäologen zum Beispiel. Was brauchen die? Was brauchen Archäologe, um was zu entdecken? Ein Kompressor. Ja. Ausdauer, genau, braucht Ausdauer. Eine Schaufel, genau. Und eines seiner wichtigsten Geräte hat er am Kopf montiert, sind seine Augen, oder? Also wenn du als Archäologe was finden willst, musst du ausbuddeln, musst aufschreiben, aber musst vor allem genau hingucken. Jetzt war ich letztens beim Doktor, der hat mir Blut abgenommen und hat in dem Blut nachgeschaut, ob da alles okay ist. Macht er das auch mit den Augen? Was nimmt ein Arzt, ein Forscher, um ins Blut reinzuschauen? Ein Mikroskop, genau. Und mit einem Mikroskop kann man da alles ganz groß sehen, ja, aber die ganz kleinen Dinge sieht man auf einmal, oder? Also mit einem Mikroskop tut man nicht schauen, ist es da draußen jetzt eine Eiche oder eine Esche oder eine Birke. Mit einem Mikroskop guckt man einzelne Zellen an, die man mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Das heißt, es gibt Sachen, wenn man die erforschen will, dann muss man ganz genau hingucken. Und es gibt Sachen, wenn man die erforschen will, dann muss man groß und weit gucken. Und das kann man beim Bibellesen machen mit diesen Methoden. Oder man kann sich natürlich mal nur auf einzelne Wörter konzentrieren. Oder man kann sich auf ganze Kapitel konzentrieren. Oder auf einzelne Verse oder auf einzelne Themen. Und diese Methode kann euch dabei helfen. Ihr müsst nicht jedes Mal alles machen. Was aber wichtig ist, jedes Mal, wenn ich Bibel lese, rede ich zuerst mit Gott. Oder das ist der erste Schritt. B. Jetzt würde ich vorschlagen, bevor ich euch den Bibeltext gebe, bevor wir Bibel lesen zusammen, tut jemand beten. Wer möchte gern beten, dass Gott uns hilft, den Bibeltext zu verstehen? Kann irgendjemand ganz kurz ein kurzes Gebet? Regina.
Ja, Vater im Himmel, du siehst uns, wir sind hier versammelt. Bitte du uns führen, dass wir können ins Gebet, in die Ruhe gehen und du uns zeigen, was heute an der Reihe ist. Danke, Vater im Himmel.
Amen. Gut. Jetzt den Text, den ich euch mitgebracht habe, der steht im Alten Testament. Und ich habe euch den Text mitgebracht, weil dieser Mann im Alten Testament, weil das ein echter Bibelentdecker ist. Und das ist einfach eine coole Geschichte. Und für die Erwachsenen ist der hat auch eine gewisse Bedeutung, der kommt sogar im Stammbaum von Jesus vor. Und zwar geht es um den Josia oder Josia. Josia oder Josia, das ist der gleiche Name. Es hat ein bisschen was damit zu tun, wie man die hebräischen Buchstaben in die deutschen Buchstaben übersetzt. Jetzt könnt ihr eure Bibel aufschlagen, wenn ihr möchtet. 2. Könige 22. Und ich habe hier noch ein paar Blätter. Conny, kannst du mir helfen, dass jeder, der keine Bibel hat und möchte... Ne, das eins möchte ich haben, darf gerne ein Blatt nehmen. Und die eine Bibel haben, die können 2. Könige aufschlagen. Helft doch euren Kindern. 2. Könige, das findet man ganz einfach. Nicht so einfach. Also, 2. Könige, da muss man im Alten Testament schauen. Die Bibel ist ja in 2 Teile. 1/3 ist ungefähr Neues Testament, 2/3 ist Altes Testament. Und dann kann man sie... Wenn man das Alte Testament in der Hälfte aufschlagt, bin ich jetzt bei der 2. Chronik. Und dann muss man ein bisschen zurückblättern. Genau, nach kommt 2. Könige. Jetzt muss ich ganz ans Ende von 2. Könige blättern. Okay, 2. Könige, 22. Hat jeder, der eine Bibel hat, die Stelle gefunden? Hat jemand sie nicht gefunden? Ihr habt keine Blätter. Hat es noch Blätter übrig? Ja. Give it. Okay. 2. Könige 22. Das ist jetzt ein ganzes Kapitel. Und Eber, ich habe ja gerade eben erklärt. Manchmal versucht man, einen Schatz aus einem Acker auszugraben als Archäologe. Und manchmal versucht man, in eine Blutzelle reinzuschauen. Wir machen jetzt eher, wir lesen eher ein bisschen mehr Verse, 20 Verse zusammen. Das heißt, wir gucken nicht jedes einzelne Wort an. Aber ihr könnt auf jeden Fall diese 6 Aspekte im Hinterkopf behalten. Wir machen das jetzt nicht so, dass wir erst den Text lesen und dann jede dieser Fragen durchgehen, sondern ich werde euch dann, werden immer stückchenweise lesen und dann werden wir innehalten und kurz überlegen, gibt's da was, was uns aufgrund von unserer Methode, von unserer Hand, was uns da wichtig wird und auffällt. Okay. Hat jetzt jeder den Bibeltext? Gut. Jetzt wäre ich froh, wenn einfach mal jemand die ersten 2 Verse vorliest. Wer möchte denn gerne vorlesen? Das muss nicht alles ich machen. Wir machen das gemeinsam. Gabriel, du meldest dich gerade so freiwillig.
Josia wurde mit 8 Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida. Sie war eine Tochter Adaias aus Botskat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David und ließ sich durch nichts davon abbringen.
Sehr gut, cool. Also, jetzt wissen wir erstmal, um wen es überhaupt geht. Der heißt Josia, das habe ich euch schon verraten. Hä? So, wie alt ist denn der? 8 Jahre alt. Wer ist denn 8 Jahre hier drin? Elea, du bist 8. Super, cool. Ihr seid auch 8. Mega cool. Also, seht ihr, in dem Alter ist der König geworden. Wow. Hä? Der konnte dann wahrscheinlich noch nicht selbst regieren, aber in dem Alter ist der König geworden. Wie lange war er denn König? Ja, einfach sagen. 31 Jahre. Okay, cool. Wenn ihr das genau wissen wollt, dann kann ich euch sagen, der war von, jetzt kommt's, gell, auswendig, ungefähr 639 bis 609 vor Christus. Ist immer ein bisschen kompliziert, weil da wird ja rückwärts gezählt, hä? Vor Christus. 639 bis 609 vor Christus war Josia König. Und wo hat denn der regiert? In Jerusalem, genau. Und Jerusalem ist die Hauptstadt vom Königreich Juda gewesen damals. So, jetzt haben wir so ein bisschen Sachen. Jetzt würde mich interessieren. Jetzt haben wir nur 2 Verse gelesen. Ist jemand was aufgefallen? Ist in dem Bibeltext, zum Beispiel jetzt, ist da irgendwas drin, was wir über Gott lernen? Ein gutes oder ein schlechtes Vorbild? Ein Befehl? Eine Verheißung? Eine Warnung?
Das Alter spielt keine Rolle.
Das Alter spielt keine Rolle, okay. Das ist jetzt aber deine Interpretation? Genau. Genau, das Alter spielt keine Rolle, ist gut. Noch eine weitere Beobachtung, aber jetzt mal, was ist das jetzt in dem Fall? Ist es als Vorbild gedacht, oder? Ein gutes Beispiel. Okay. Noch was, machen wir weiter. Ida. Er tat, was dem Herrn gefällt. Und was heißt das? Genau, also er ist ein gutes Beispiel, oder? Für den könnte man jetzt ein fettes Smiley in die Bibel malen. Und das wird eben so betont, weil das gar nicht immer so war. Die Könige waren eben nicht immer gut. Der Josia war eine Ausnahme. Der Josia. Und deswegen ist es ein fettes Beispiel, ein super Typ, auf den die Bibel zeigt und sagt, hey, der hat's gut gemacht. Okay, jetzt haben wir 2 Sachen, das ist super. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe in meinem Ausdruck habe ich ein bisschen was kleiner gedruckt, weil die Texte nicht ganz so entscheidend sind. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir lesen miteinander Vers 3 und 4. Wer möchte uns Vers 3 und 4 vorlesen? Also ich mache es und beim nächsten Mal überlegt sich jemand anders, gell? In seinem 18. Regierungsjahr schickte König Josia den Staatsschreiber Schafan, den Sohn von Asalja und Enkel von Meschulam, mit folgendem Auftrag in den Tempel. Geh zum obersten Priester Hilkia und lass ihn feststellen, wie viel Geld bisher zum Tempel gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden ist. Und dann erzähle ich jetzt, was dann weiterkommt. Und dann ist die Idee, dass man damit den Tempel renoviert, dass man damit die Ausbesserungsarbeiten macht am Tempel, dass der Lohn davon bezahlt wird und dass er frei über das Geld verfügen kann. Okay, jetzt beginnt sozusagen unsere Geschichte vom Josia. Wir erleben mit, der ist mit 8 König geworden. Aber wahrscheinlich hat er natürlich mit 8 nicht die Entscheidungen gefällt. Wahrscheinlich hat es seine Mutter gemacht. Aber mit 18, in seinem 18. Regierungsjahr, also er war ungefähr 26 damals, hat er da was initiiert. Genau.
Am Schluss, wo du da reingedruckt hast, die Verwendung des Geldes verlangen, sondern ihnen vertrauen, dass sie ehrlich damit umgehen.
Es ist jetzt einfach, habe ich gemeint, für uns heute Morgen nicht so wichtig, weil ich mich auf was anderes konzentrieren will. Das ist aber der Punkt, oder? Du hast in jedem Bibeltext mehr als ein Thema. Und mein Ziel ist, dass wir wirklich bis Vers 20 kommen, mit einer kleinen Pause, und dass wir dann am Ende uns auf das, was passiert ist, auf die Entdeckung konzentrieren. Und deswegen habe ich das klein gedruckt. Aber das ist sehr richtig, das ist nicht unwichtig. Genau. Jetzt haben wir verstanden, habt ihr verstanden, was passiert ist? Der hat gesagt, er soll das Geld zählen. Alle Kinder? Okay. Der König hat gesagt, Geld zählen. Jetzt machen die das. Und jetzt lesen wir mal, was dann passiert ist. Möchte irgendein Kind uns vorlesen? Traut sich jemand? Mit Mikrofon oder jemand Erwachsenes, wer liest? Deborah? Vers 8 bis 11.
Als der Staatsschreiber seinen Auftrag ausgerichtet hatte, sagte der oberste Priester zu ihm: Ich habe im Tempel das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Der Staatsschreiber nahm die Buchrolle und las sie. Dann ging er zum König und meldete: Deine Diener, die Priester, haben den Opferkasten im Tempel geleert und das Geld den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeiten verantwortlich sind. Er berichtete dem König auch, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte, und las sie dem König vor. Als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand.
Wow. Also, der Josia hat einen Auftrag gegeben, der Auftrag wurde ausgeführt, aber was ist jetzt so nebenbei passiert? Habt ihr das schon verstanden vom ersten Lesen? Was ist so als erst, was ist direkt passiert? Was haben sie entdeckt? Genau, Vers 8. Also, hier. Was sagt der oberste Priester? Ich habe im Tempel das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Okay. Und was macht er dann damit? Er liest sie, genau. Das ist immer gut, wenn man ein Buch findet, das kann man es lesen, oder? Und was machen sie dann? Dann gehen sie zum König, zum Josia, und melden ihm, Arbeiten erledigt. Und dann in Vers 10 heißt es wieder, aha, die haben aber was gefunden. Was haben sie gefunden? Eine Buchrolle. Und was macht der dann damit, der Staatsschreiber? Weißt du es noch? Der liest zum König vor, genau. Und was macht der König, als er das alles gehört hat? Er zerreißt seine Kleider. Okay. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo irgendwas Besonderes passiert. Macht ihr das auch so, wenn ihr Bücher lest, dass ihr hinterher eure Kleider zerreißt? Das war eine symbolische Geste, oder? Das war eine symbolische Geste von der Traurigkeit, von der Bestürzung, vom Erschrecken. Was war denn so besonders an dem Buch? Was steht in dem Bibeltext drin? Was war denn so besonders an dem Buch? Das war ein Gesetzbuch, genau. Und zwar das Gesetzbuch des Herrn. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, oder? Da ist einer König von Jerusalem, von Juda. In Jerusalem steht ein riesiger Tempel. Der Tempel ist marode. Und der König sagt, den müssen wir jetzt ausbessern. Und beim Geldsuchen entdecken sie was? Ein Buch. Und der Inhalt, der ist so schockierend, die haben das überhaupt nicht immer gelesen. Offensichtlich. Die haben gar nicht gewusst, was da drin steht. Das Buch war für sie eine Überraschung. Also, das ist eine wirkliche Bibelentdeckung, oder? Also es war damals gar nicht so wie bei uns heute. Wir haben ja alle hier Bücher und Papier und so. Wie hat man damals Bücher geschrieben? Weiß das jemand? Von Senioren, Experten, Ida? Genau, auf gegerbte Tierhäute, entweder auf Pergament oder auf Papyrus. Dann hat man die streifenweise zusammengenäht und hat sie gerollt. Oder? So waren damals Bücher. Seit wann gibt es richtige Bücher? Ja, nein. Es gibt Bücher hat es schon im ersten Jahrhundert nach Christus hat man angefangen, Bücher zu produzieren. Aber natürlich richtig gedruckt wurden sie dann erst mit Gutenberg und so. Aber die Buchform, die gab es damals noch nicht. Die hatten Schriftrollen. Und da waren die Texte auf Tierhäute draufgeschrieben. Hat denn jeder so eine Schriftrolle daheim gehabt? Oder Internet? Nein. Oder? So, beim Bibellesen. Wir schauen uns jetzt nochmal an. Was fällt uns an dem Text auf mit der Methode? Lernen wir was über Gott? Lernen wir was? Gibt es ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild? Gibt es ein Befehl, ein Versprechen oder eine Warnung? Was fällt euch auf, wenn ihr das so euch die Geschichte vor Augen haltet? Gibt es da was über Gott, Andreas? Ja, also
es hat Betroffenheit gegeben, weil er hat gehört und war betroffen.
Ja.
Und es hat was ausgelöst bei ihm.
Genau.
Und er hat gesagt, wir müssen was tun.
Genau. Genau. Also er zeigt eigentlich, das haben wir ja schon gemerkt, er ist ein gutes Beispiel, sagt die Bibel. Und da scheinen irgendwie alle Alarmglocken zu leuchten, würde ich jetzt mal sagen, oder? So, irgendwas stimmt da nicht. Und was lernen wir denn noch über Gott und den Josia? Dem Josia ist es ja nicht egal, oder? Wir lernen auch, dass Gott ein Gesetzgeber ist. Einer, der Anweisungen gibt und einen Anspruch erhebt auf das Leben von dem Volk Israel, von diesem Volk in Juda und von dem König. Hä? Gut. Also wir lernen, dass es wichtig ist, was da geschrieben ist zum Beispiel. Ganz einfache Dinge. Es muss gar nichts Gewaltiges sein. Aber wir merken, so, was macht jetzt jeder, der dieses Buch findet? Lesen, genau. Jeder, der dieses Buch findet, liest's. Und dann ändert sich was bei denen. Was sich ändert, das schauen wir dann gleich zusammen an. Jetzt singen wir noch ein Lied zwischendrin. Herr, ich danke dir, denn du bist so gut zu mir. Deine Gnade, deine Liebe hat kein Ende. Drum, ihr seht dann, wie es weitergeht. Gut. Also, jetzt haben wir schon relativ viel entdeckt, oder? Wir haben jemanden kennengelernt, der als Kind König geworden ist, der hat dann Verantwortung übernommen, hat gesehen, da ist ein Tempel, der ist marode, den muss man ausbessern, hat Geld sammeln lassen und hat dabei beim Aufräumen, manchmal ist Aufräumen gut, hä? Beim Aufräumen hat er einen echten Schatz entdeckt. Einen schockierenden Schatz und am hinterher waren seine Klamotten kaputt. Er war so erschrocken über das, was da drin steht. Jetzt, wenn ihr selber die Bibel lesen würdet, dann, und nachdenken würdet, dann würdet ihr vielleicht eine Erklärung dazu nehmen oder einen Kommentar. Weiß denn jemand, welches Buch das war, was die da gefunden haben? Man geht davon aus, dass es ein bestimmtes Buch war. Ja, was meinst du? Nicht die ganze Bibel, die gab es damals nämlich noch nicht, aber ein Buch aus der Bibel, das stimmt. Levitikus wäre 3. Mose, nein, knapp daneben. Also, wie? 5. Buch Mose, genau. Das 5. Buch Mose. Das sogenannte Deuteronomium wird es im Fachjargon genannt. Aber das müsst ihr euch nicht merken. Das sage ich euch nur, weil es ja immer wieder auftaucht. Das 5. Buch Mose ist eine Wiederholung. Da wird zum zweiten Mal werden Gesetze wiederholt und zusammengefasst und erklärt. Sozusagen eine lange Abschiedsrede von Mose, bevor er stirbt. Da kommt auch zum zweiten Mal werden da drin die 10 Gebote wiederholt. Da werden auch neue Anweisungen gegeben. Und man geht davon aus, dass das 5. Buch Mose, dass der Josia das da hat, gefunden hat. Im 5. Buch Mose selber heißt es nämlich, dass jeder König sich eine Abschrift anfertigen lassen soll vom 5. Buch Mose und diese Abschrift neben seinem Thron haben soll, damit er dann auch weiß, was Gott von ihm will. Und damit er das nicht alles vergisst. Aber offensichtlich haben das die Könige damals nicht gemacht. Oder? Der Josia, ich kann euch das sagen, kurz, vor lauter Zettel finde ich meine Zettel nimmer. Da. Also, in 5. Mose, wenn ihr das daheim nachlesen wollt, 17, 18 bis 19 heißt es, wenn er den Thron bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben lassen, das die Priester aus dem Stamm Levi aufbewahren. Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er, den Herrn, seinen Gott, ernst zu nehmen und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Das wird ihn davor bewahren, auf die anderen Israeliten, die doch seine Brüder sind, herabzusehen und sich über Gottes Weisungen hinwegzusetzen. Dann wird er lange über Israel herrschen und seine Nachkommen ebenso. Das heißt im 5. Buch Mose. Aber das haben die eben nicht gemacht. Und dadurch ist in diesem Land ein riesiges Chaos entstanden. Jetzt machen wir mal ein kurzes Fenster auf. Ich glaube, wir haben ein paar Bibelexperten da. Weiß nicht, ob sie sich darauf vorbereitet haben. Aber wie war denn das damals, die politische Situation im Nahen Osten, in dem Land Israel? Zu der Zeit vom Josia gab es da nur ein Land, Israel. Oder wie war das damals? Gab's? Lisbeth, willst du was dazu sagen? Weißt du was? Oder? Es gab mehrere Länder. Ja? Was gab es denn für 2 Reiche? Genau, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Ist mir eigentlich ein bisschen schwierig zu wissen, worauf ich hinaus will, gell? Es gab, in Israel gab es irgendwann eine Spaltung. Die 12 Stämme, die haben sich gar nicht alle gemocht. Irgendwann haben sie gegeneinander sich gerichtet. Und dann gab es eine Aufspaltung in das sogenannte Nordreich und in das Südreich. Im Nordreich waren 10 Stämme und im Südreich waren 2 Stämme. Das Südreich hieß Königreich Juda. Da ist Jerusalem die Hauptstadt. Da ist unser König, der Josia. Da steht der Tempel und im Nordreich, da waren 10 Stämme, das hieß Königreich Israel. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man von Israel redet, was meint man? Aber damals gab es das Königreich Israel und da war Samaria die Hauptstadt und da gab es keinen Tempel, da gab es 2 Heiligtümer, aber das interessiert uns jetzt nicht. Dieses Nordreich, das ist 722 vor Christus dem Erdboden gleichgemacht worden. Das heißt, bevor der Josia König wurde, ist das Nordreich von den Assyrern platt gemacht worden. Das Südreich, das Königreich Juda, hat noch länger existiert. Und Grund dafür, dass dieses Nordreich untergegangen ist, war im Kern, dass sie sich nicht mehr an das gehalten haben, was in Gottes Wort stand. Im Südreich ging es länger besser, weil die ab und zu noch was Gutes gemacht haben. Aber letztlich ging es da dann genauso weiter. 586, 587 vor Christus ist das Südreich eingenommen worden von den Babyloniern. Ihr kennt alle den König Nebukadnezar, der hat es eingenommen. Und dann war der Jerusalemer Tempel zerstört. Wir sind also ganz knapp vor dem Ende der Geschichte des Königreiches Königreich Juda. Okay, nur ein bisschen zu sortieren. Manchmal brauchen wir so Expertenwissen. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann merken wir, dass der Joschia nicht nur erschrickt, sondern der macht jetzt auch was. Und zwar, ich lese euch das mal vor. Er stellte eine Abordnung zusammen. Also, er gründet eine Arbeitsgruppe. Ich nenne euch jetzt nicht alle, die da drin sind. Die Namen sind kompliziert. Ist jetzt nicht so wichtig. Er gibt ihnen auf jeden Fall einen Befehl. Geht und fragt den Herrn um Rat wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda, denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren die Anordnungen nicht befolgt haben, die in diesem Buch stehen. Also er hat gemerkt, das läuft nicht richtig. Das, was der Andreas gesagt hat, soll und ist, passt nicht zusammen. Also jetzt müssen wir Gott fragen, was ist los? Die fünf Männer gingen miteinander zu der Prophetin Hulda und trugen ihr die Frage vor. Die Hulda, das war die Frau vom Schallum, und der Schallum, der hat die Kleiderkammer vom König beaufsichtigt, aber die Hulda, die war Prophetin. Die Frau, die war da offensichtlich wichtig, die konnte man um Rat fragen. Ganz interessant, hä? In der Bibel kommt vor, dass Frauen von Königen um Rat gefragt werden und von einer Frau erhält der König dann die Anweisung. So, die machen das. Und die Prophetin, die Hulda, die sagt dann zu den Abgesandten des Königs, antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wow, das ist eine Anrede. Das ist so richtig Absender. Dick, fett. Hä? Alle Drohungen, die in diesem Buch gelesen hast, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlöscht. Okay, jetzt habt ihr das gerade eben mal gehört, so im Beiläufe. Wo würdet ihr jetzt, welches Zeichen könnte man da an den Rand machen? Welches Zeichen würdet ihr an Amt machen? Das da. Das auch, ja, die Warnung. Ja? Also, sagt, hey, bei euch ist gar nichts gut, sagt die Prophetin. Die warnt euch. Sagt, alle Drohungen, die in diesem Buch gelesen hast, also im fünften Buch Mose, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlöscht. Lernen wir da noch was über Gott? Wieso nicht? Ja, also zumindest kann ich ihn verärgern. Was könnte man noch über Gott lernen an der Stelle? Dass er grausam oder konsequent sein kann, ja? Ja? Andreas, was wolltest du sagen? Genau, er hat eine Anweisung gegeben, er hat was formuliert, er hat sie informiert und dann sagt er, jetzt mache ich das auch. Ich ziehe das durch. Das ist ja eigentlich keine Neuigkeit für euch. Hä? Dass er gerecht ist, ja. Da merken wir, oder? Da können wir anfangen nachzudenken über Gott. Und es kann sein, dass man an der Stelle über Gott erschrickt. Das kann schon sein. Wenn man sein Leben nicht in der Beziehung mit Gott lebt, dann passieren manchmal Dinge, oder dann merkt man, wenn man dann auf Gott begegnet, dann merkt man, ui, ich habe ja ganz vieles gar nicht gemacht, was der wollte. Und dann erschrickt man. Und die Frage ist, was man dann daraus macht. Ich lese euch mal weiter. Die Prophetin sagt nämlich noch mehr. Für den König selbst aber, der euch hergeschickt hat, um den Herrn zu fragen, habe ich folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Gott Israels. Also wieder so eine richtige Ankündigung. Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner gesprochen habe. Es soll ihnen so ergehen, dass alle Völker das Entsetzen packt. Wer einem anderen Böses wünschen will, wird sagen, es gehe dir wie Jerusalem. Aber du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Die Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus. Also, der Josia, der will wissen, was soll ich denn jetzt machen? Was bedeutet das? Dann geht er da zu der, geht nicht selber hin, er schickt 5 Leute, sagt, geht mal zu der Hulda und fragt mal nach. Und die Hulda, die sagt denen ordentlich Bescheid. Die sagt auf der einen Seite, hier, mit dem Volk, mit der Stadt, da ist nicht mehr wenig, da geht's zu Ende. Aber für dich selbst, oder? Dem macht er eine Zusage. Was verspricht er dem Josia? Also das mit dem Sterben, das ist ja nicht so dramatisch, das muss jeder von uns, das ist eigentlich keine Zuschauer. Aber was ist denn das Gute bei seinem Tod? Du wirst in Frieden sterben, ja, genau. Was noch genauer? Was meinst du? Genau, er wird es nicht miterleben müssen, was da passiert. Also die Hulda, die tröstet ihn und sagt, Gott hat es gesehen, Gott hat sich darüber gefreut, wie du Reue gezeigt hast, wie du umgekehrt bist, wo du gesagt hast, das darf doch nicht wahr sein. Und wenn ihr selber weiterlesen wollt, dann könnt ihr mal das nächste Kapitel lesen, dann seht ihr, was der Josia alles macht. Uiuiui, ich sage euch, das ist nicht nur ein bisschen Frühlingsputz. Das ist eine Aufräumaktion, da werden Götzenbilder en masse weggeschmissen. Also da herrschte ein heilloses Durcheinander. Ich weiß nicht, wie die alle heißen und so. Aber der Josia, der ändert wirklich was in diesem Volk. Als er 8 Jahre alt war, wurde er König. In seinem 18. Regierungsjahr entdecken sie dieses Buch. Dann verändern sie was. Erschrecken, feiern wieder das Passafest und so weiter. Und der Josia, das ist einer der relativ lange König ist, 31 Jahre lang. Und am Ende stirbt er auf eine gewisse tragische Weise, ein ägyptischer Pharao tötet ihn und er stirbt dann. Das wäre eine andere Geschichte. Aber tatsächlich ist der Josia zu dem Zeit, wo Jerusalem untergegangen ist, nicht mehr am Leben. Also er erlebt es nicht, die ganze Zerstörung. Aber seine Kinder, die erleben es dann. Okay, jetzt haben wir ganz viele Sachen in diesem ganz langen Text, kann man da entdecken, oder? Wir könnten jetzt noch viel, viel weiter graben, uns überlegen. Ich habe gesagt, der Josia, der kommt im Stammbaum von Jesus vor. Es gibt sogar noch ein zweites Buch in der Bibel, die Geschichte vom Josia erzählt. Das ist das Chronikebuch. Zweite Chronikbuch, da wird die Geschichte nochmal erzählt, da werden noch gewisse Dinge ergänzt, ein bisschen korrigiert, versteht man es besser. Der hat als er das Buch gefunden hat, hat er sich geändert, sondern er hat auch schon vorher damit angefangen, gewisse Dinge zu verändern. Aber der Josia ist eigentlich relativ bekannt für seine Reform, oder? Also, wen das interessiert, dem kann ich dazu gern weiteres Material geben. Es gibt auch lange Diskussionen, wie historisch ist es und so weiter. Aber darauf können wir jetzt nicht eingehen. Aber gibt's denn von eurer Seite jetzt noch so Fragen, wo ihr sagt, hey, also die Frage, die hatte Daniel jetzt nicht gestellt, die müssten wir doch jetzt mal noch klären. Irgendjemand mal eine... Wollt ihr sie mir persönlich stellen? Okay. Wir haben Bele... Das meinen wir, gell? Aber ich würde sagen, er ist alt gestorben.
Also wenn er mit 80 ist er König geworden und 31 Jahre hat er regiert, oder?
Ja, aber ich denke, die Lebenserwartung damals war natürlich wenig. Also man muss bei der Zählung immer ein bisschen aufpassen. Man kann, die Bibel zählt manchmal inklusiv und so. Aber er ist tatsächlich für unsere Verhältnisse nicht alt geworden. Etwa irgendwas um die 40, genau. Aber für einen König war das dann meist doch ein rechtes Alter. Sein Vater ist mit 24 Jahren ermordet worden. Also sein Vater ist mit 22 König geworden und mit ungefähr 24 oder 26 ermordet worden. Es gibt Könige, die älter geworden sind, aber zu der damaligen Zeit, im damaligen Gesundheitssystem, muss man wissen, die Leute sind natürlich nie und nimmer 98 geworden oder relativ selten. Also und vor allem war das damals nicht so ein freundliches Umfeld, oder? Wenn da jemand an die Macht wollte und genügend Unterstützer hatte, dann hatte dem König gab es relativ schnell mal einen Königsmord, einen Putsch, genau. Also, genau. Okay, ich habe jetzt versucht ein bisschen mit euch, ich muss da aufpassen, dass wir nicht zu lange werden. Beledesubeh. Wisst ihr noch? Beledesubeh. Ich habe es euch aufgeschrieben, ihr kriegt es gleich. Beledesubeh. Wir haben gebetet, wir haben gelesen, wir haben nachgedacht. Jetzt könnte man noch einen Bibelvers suchen, so einen Goldvers. Ich habe für mich mal einen rausgesucht. Einen, wo ich finde, wo ich jetzt unterstreichen würde in meiner Bibel, wenn ich das lese. Und zwar ist es bei mir der Vers, ein Teil vom Vers 19. Aber du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Aber du hast es dir zu Herzen genommen. Das finde ich so, dieses, er hat nicht nur einfach irgendwas gehört, sondern hat auch gemerkt, hey, das betrifft mich. Ich stehe da ja in der Verantwortung. Und wisst ihr, das passiert mir eben manchmal, wenn ich die Bibel lese. Es ist selten so, dass ich dann durchs ganze Haus laufe und irgendwie alles aufräume und gewisse Sachen rausschmeiße, oder? Ich bin ja auch kein König, ich bin nur der Papa. Oder dass ich irgendwelche neuen Befehle rausgebe. Aber es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich erschrecke und denke, oh, da habe ich was verpasst, was Gott wichtig war. Und dann kann man das bereuen und beten und um Vergebung bitten. Und dann vergibt uns Gott auch. Und wir bekommen eine neue Chance. Man kann Gott auch bitten, dass er uns hilft. Und ich finde diesen Vers, der erinnert mich daran, und das ist auch so was Cooles, dass da heißt, Gott hat dein Gebet erhört. Wir wissen ja gar nicht, was er gebetet hat. Es wird alles nicht beschrieben. Oder von den 31 Regierungsjahren wissen wir nur ganz wenig immer. Aber wir wissen, hey, der hat gebetet, der hat es bereut und Gott hat ihm Gnade gezeigt. In einem Umfeld, wo alles gar nicht so toll war. Und das wäre für mich jetzt mein Goldvers. Der Vers 19. Naja, nein, also sterben wird er sowieso. Das ist ja keine Strafe. Sterben tut jeder von uns. Aber was eigentlich sein Glück ist, dass ich lasse dich in Frieden sterben. Du hast noch Frieden zu deiner Zeit. Also ich lasse dich, jetzt muss ich aufpassen, ich lasse dich in Frieden sterben in dem Sinn, dass dieses Königreich noch besteht. Er wird zwar vom Pharao ziemlich brutal getötet. Ich lasse dich in Frieden sterben und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Das bedeutet damals was? Oder müssen wir jetzt, wird nicht irgendwo auf dem Acker liegen gelassen, sondern er darf in die Königsgruft sozusagen in Jerusalem. Und das ist eigentlich eine gute Zusage. Aber ich verstehe die Frage. Und ihr merkt, immer wenn man Bibel liest, kommen neue Fragen. Geht's weiter? Kann man auch weitermachen? Manchmal kann man gar nicht aufhören. Aber jetzt müssen wir aufhören. Ich habe euch noch was mitgebracht, was ihr euch gerne mal angucken könnt. Die habe ich extra auch für uns als Gemeinde gekauft. Nein. Das sind so zwei Bücher, die ich euch gerne empfehlen möchte. Mein Bibelentdeckerbuch, da kann man so mit den Kindern zusammen biblische Bücher entdecken. Da geht es vor allem um Bücher. Da werden Bücher erklärt, zusammengefasst, Aufgaben dazu erklärt. Und es gibt so ein Bibellexikon. Wenn man jetzt nicht so genau weiß, Nordreich, Südreich, Geschichte, Isidung und so weiter, dann kann man das hier verwenden. Ich lasse euch die mal hier vorne liegen dann. Am Ausgang dürft ihr gerne reingucken. Und ich habe euch so eine so eine Hand mitgebracht. Einmal mit Billy DSUBH und eine Hand, wo diese 5 Sachen mit den Fingern drauf geschrieben sind und auch der Goldvers. Und ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat. Das Letzte, was wir jetzt heute noch machen, ist ja, jetzt müsste eigentlich jeder von euch sich überlegen, was mache ich denn jetzt aus dieser Geschichte? Hä? Was mache ich denn jetzt aus dieser Geschichte? Handeln. Ha! Was machen wir? Was könnte man denn aus der Geschichte für uns persönlich lernen? Ha! Ich meine, es ist schon feudal, oder? Der Josia, der hat nicht seine eigene Bibel daheim am Nachttisch liegen gehabt. Die lag irgendwo im Tempel verschüttet. Und der hat das gelesen und das hat bei ihm ziemlich viel geändert. Und in seinem ganzen Leben hat sich viel geändert. Und ich glaube, da wird er uns wirklich ein gutes Vorbild sein. Hey, der hat Bibel gelesen. Der hat nicht nur die Bibel entdeckt, sondern auch das, was drin steht. Und vielleicht ist das eine Ermutigung für uns. Dass wir sagen, hey, wenn der schon, dann könnte doch ich auch. Vielleicht kann man auch sagen, einmal in der Woche als Familie zusammen Bibel lesen. Oder so. Einfach, weil das ist so kostbar. Dass wir Dinge drin lesen über Gott. Wir können es ja sogar in Frage stellen. Nachlesen, forschen, diskutieren. Ich möchte euch Mut machen, diesen einen Vorsatz mitzunehmen. So wie der Josia, Bibelentdecker zu werden. Nicht nur das Buch, sondern auch den Inhalt und den Gott, der da drin steckt. Und am besten macht ihr das, wenn ihr anfangt selber zu lesen, mit der Methode B-L-D-S-U-B-H. Okay, jetzt bete ich noch zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diesen Gottesdienst geschenkt hast und dass wir den Josia kennenlernen durften. Und auch wenn das schon ganz, ganz lange her ist, du bist immer noch der lebendige Gott. Und auch wenn dazwischen so viel passiert ist, hast du uns immer noch was zu sagen. Und auch wenn wir kein König sind, möchtest du durch dein Wort zu uns reden. Danke, Herr Jesus, für die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Danke für diese Entdeckung heute Morgen, dass wir den Josia kennenlernen durften. Danke, dass du da bist. Danke, gehst du mit uns in die Woche und dürfen wir uns unter deinen Segen stellen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Draußen warten aber noch ganz viele Gipfeli auf euch. Und wahrscheinlich habt ihr noch ein paar Fragen. Ich bin gerne bereit, weiter mit euch über den Bibeltext persönlich zu reden. Und vergesst nicht, wenn ihr das weitermachen möchtet, nehmt doch mal so eine Hand mit. Hängt sie euch daheim an die Pinnwand, an die Haustür oder wo auch immer, damit ihr euch erinnern könnt. BLDSUBH. Einen schönen Sonntag.